Herr Jesus, das ist mein Wunsch und Gebet, öffne du mir die Augen. Und das haben wir vorhin miteinander als Gebet gesungen. Öffne du uns die Augen für deine Wirklichkeit, für deine Herrlichkeit, für deine Größe. Und wir haben einen so großen Gott und wir loben dich und beten dich an. Und ich bete darum, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist mitten hinein in unser Leben sprichst. Segne uns in Jesu Namen. Amen. Mit Hoffnung leben. Heute sind wir am Ende der Predigtserie über die beiden Briefe, die Paulus an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Das Thema heute lautet: An der Wahrheit festhalten. Wir haben unsere Predigtserie mit Absicht so überschrieben: Mit Hoffnung leben. Weil Hoffnung auch ein ganz wichtiges Thema, das immer wieder vorkommt in beiden Briefen an die Thessalonicher, ist. Mit Hoffnung leben. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Wir brauchen eine gute Perspektive in unserem Leben. Mir geht das so, ich brauche Pläne. Ich möchte wissen, was ich wann unternehme. Vielleicht auch wieder Urlaub mache. Das sind alles so kleine Hoffnungslichter. Wir haben eine Perspektive. Aber wir merken in unserem Leben, dass es natürlich um viel mehr geht als um ein Event oder einen Urlaub. Wir brauchen Hoffnung angesichts vieler Fragen und Nöte, die wir haben. Egal, ob das persönlich ist oder als Familie, als Gesellschaft oder als Gemeinde Jesu. Hoffnung muss etwas sein, das unabhängig ist von meinem Leben. Hoffnung, wenn sie denn trägt, muss größer sein als ich, stärker sein als ich. Hoffnung muss ihren Grund außerhalb von mir haben. Hoffnung ist wie ein Fluchtpunkt. Und das jetzt nicht falsch verstehen, ein Vertrösten aufs Jenseits, nein. Aber Hoffnung ist wie ein Punkt in der Zukunft, und das muss gar nicht weit weg sein, auf den ich zulebe. Das macht mir Hoffnung. Wenn ich weiß, dorthin gehe ich, dorthin geht mein Leben oder dorthin geht unsere Gemeinde oder die Gesellschaft. In dieser Bedeutung hat Hoffnung mit einem Fluchtpunkt zu tun. Nicht um zu fliehen, sondern als Orientierung auf diesen Punkt in der Zukunft. Hoffnung gibt uns Perspektive und Mut. Und zwar nicht erst für morgen, für den Punkt, wo wir das Ziel erreichen, sondern Hoffnung, wenn sie etwas bewirken soll, wenn sie Segen sein soll in unserem Leben, dann muss sie mir heute Mut und Zuversicht geben. Mit Hoffnung leben, weil Jesus wiederkommt, das war das Thema vor 2 Wochen. Ja, Christen haben diese Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. Dieses Zitat kennt ihr, ist eins der Lieblingssätze unserer Geschichte als Land und Volk im letzten Jahrhundert. Gustav Heinemann, ehemaliger Bundespräsident, hat genau von dieser Hoffnung auf den wiederkommenden Jesus gesprochen. Die Herren dieser Welt gehen, und er war ja mächtig, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das ist das Starke, die Ursache. Die Quelle unserer Hoffnung liegt außerhalb uns, unserer Welt, außerhalb unserer Möglichkeiten. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und vor allem dann, wenn wir Leid und Krisen, Enttäuschungen und Ängste erleben, brauchen wir Hoffnung. Jesus hat immer wieder über Hoffnung gesprochen, hat immer wieder Mut gemacht und gesagt: Schaut nicht auf die falschen Dinge. Zum Beispiel Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus seinen Freunden: Ich habe euch das alles gesagt, einschließlich dem, dass er bald gefangen genommen würde, hingerichtet würde. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Und jetzt kommt es, dieser Fluchtpunkt Hoffnung. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Habt Mut, weil Jesus die Welt überwunden hat und auch die Angst und die Krisen und den Tod. Mit Hoffnung leben bedeutet aber auch, dass wir die Hoffnung auf Christus brauchen, auch diesen Ausblick und diesen Fixpunkt, wohin wir schauen, den Fokus Jesus. Wir brauchen diese Hoffnung, weil uns der Wind der Zeit und auch der Endzeit ins Gesicht bläst. Und darüber wird es heute an manchen Stellen gehen. Weil uns der Wind der Zeit und der Endzeit ins Gesicht bläst. Der zweite Thessalonicher Brief ist ein starker Aufruf zu anhaltendem Mut und zu vorbildlichem Leben. Es geht ganz stark und immer wieder ums Festhalten, um das Durchhalten. Es geht darum, den richtigen Fokus im Leben zu haben, zu bekommen und zu behalten. Das Entscheidende nicht aus dem Blick zu verlieren. Was bedeutet es denn, auf Jesu Wiederkommen vorbereitet zu sein? Es bedeutet, das Evangelium zu verbreiten, Menschen die gute Nachricht der Rettung durch Jesus, durch sein Sterben und seine Auferstehung zu sagen. Und es bedeutet, den Bedürftigen zu helfen und die Gemeinde aufzubauen. Das bedeutet es, auf Jesu Kommen wie vorbereitet zu sein, das Evangelium weitersagen, Bedürftigen helfen und die Gemeinde aufbauen. Das ist die Botschaft von Paulus an die Christen in Thessalonich und es ist Gottes Botschaft für uns heute. Wir haben die Verantwortung und wir leben in der Verantwortung bis zu dem Tag, an dem Jesus kommt, für Jesus und für sein Reich zu leben. Das bleibt als unsere Verantwortung, bis Jesus wiederkommt oder wir bei Jesus sind. Gerade im zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus von falschen Lehrern und von falschen Lehren. Er schreibt von Verführung und Irreführung. Und diese Verführung und Irreführung geschieht, wie auch heute, selten, frontal mit satanischem Gesicht. Selten, schockierend und gleich auffallend, sondern die Irreführung geschieht irgendwie subtil, so im Verborgenen, so heimlich, so leise, religiös, theologisch und manchmal sogar im Umfeld der Gemeinde. Davon schreibt Paulus und wir werden einiges davon sehen. Paulus geht es immer wieder darum, den Fokus richtig zu haben, den Blick auf Jesus zu richten. Und ich musste an die beiden letzten Briefe von Paulus denken, die wir haben, die beiden Briefe an Timotheus. Und da schreibt er oft und wiederholt von Klarheit, von Standhaftigkeit und auch von Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und ganz am Ende seines Lebens kann Paulus dann das sagen, wir lesen es in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Festhalten, standhaftig sein, ich bin im Glauben treu geblieben. Dieses Festhalten an Jesus und an seinem Wort der Wahrheit, das ist das große Anliegen, ein großes Anliegen für unser Leben. Ein großes Anliegen, haltet fest an der Wahrheit. Und das zweite, genauso große Anliegen Gottes ist der Aufruf zur Liebe zu Jesus und zu seinen Leuten. In der Bibel finden wir eigentlich immer Wahrheit und Liebe zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist Kälte und brutal. Und Liebe ohne Wahrheit ist Gefühlsduselei. Wahrheit und Liebe, das sind Gottes Anliegen und daran sollen wir festhalten. Dabei geht es Paulus und geht es Gott um die Einheit der Christen, die wir nicht schaffen müssen und auch nicht schaffen können, sondern die Jesus bereits geschaffen hat. In ihm sind wir eins, auch wenn wir manchmal leider weit auseinander sind. Aber Jesus hat diese Einheit geschaffen. und geschenkt. Und die Einheit sollen wir jetzt bewahren und für sie eintreten. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, dass hier die Spannung zwischen an der Wahrheit festhalten und in Liebe leben gewaltig sein kann. Das sind wie zwei Pole, die sich einander eigentlich widersprechen und die gegeneinander stehen. Im Zweifel muss ich doch die Wahrheit festhalten und dann kann man auch schon mal mit Argumenten um sich schlagen. Oder im Zweifel muss ich doch Liebe üben und dann ist es doch gar nicht so ganz so wichtig, was wir glauben und was wir lehren. Diese beiden Dinge, Wahrheit und Liebe, die müssen wir zusammenfinden und führen. An der Wahrheit festhalten und einander achten und lieben, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen und Glaubensauffassungen haben. Ich werde darauf nachher zurückkommen. Die Bibel lehrt uns, dass wir beides tun sollen. Die Wahrheit festhalten und einander lieben. Und sie lehrt uns, nicht gegeneinander zu kämpfen. Das Erste, an der Wahrheit festhalten, feststehen im Herrn. Ja, Paulus konnte das auch. Und er hat es an manchen Stellen kantig und klar gemacht. In aller Öffentlichkeit hat er sich gegen Menschen gestellt und hat gesagt, das sind falsche Propheten, das sind falsche Lehrer, die leben falsch. Und er hat sie öffentlich benannt. Ihr könnt das im 1. Timotheus 1, Vers 20 lesen, 2. Timotheus 4, Vers 9 und 14. Es kommt nicht so häufig vor, aber Paulus konnte das auch. Und er hat es getan, da wo Gefahr im Verzug schien. Aber vielmehr macht die Bibel deutlich und auch Paulus, dass unser Kampf eigentlich nicht gegen Menschen gerichtet ist. Auch beim Festhalten an der Wahrheit ist nicht der Appell, und jetzt kämpft mal gegen die anderen Gemeinden oder gegen andere Christen in der eigenen Gemeinde, sondern habt sie lieb und haltet trotzdem an der Wahrheit fest. Klar dagegen stehen musste Paulus und müssen auch wir, wenn es falsche Lehren gibt, die Menschen vom Glauben abbringen und Menschen in Gefahr bringen. Wenn Lügen oder Halbwahrheiten gelehrt werden, die uns von Jesus wegbringen, das ist der entscheidende Punkt. Paulus hat das im Epheserbrief geschrieben, ihr kennt diese Verse alle, Epheser 6, Vers 11. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Paulus fordert uns also zu Treue zu Jesus und zu seinem Wort auf. Bleibt dem Herrn treu. Haltet fest, was ihr gelehrt bekommen habt. Und diesen Satz möchte ich vorlesen aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 15. Aus diesem Grund steht fest, liebe Brüder und ganz sicher auch liebe Schwestern, steht fest und vergesst nichts von dem, was wir euch persönlich oder durch Briefe mitgegeben haben. Haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, so steht es in einer älteren Übersetzung. Gottes Auftrag an seine Gemeinde, an dich und mich, ist an Gottes Wort festzuhalten und nicht die Bibel den Meinungen des Zeitgeistes zu opfern, auch nicht um der Liebe willen. Nicht die Bibel den Meinungen des Zeitgeistes opfern. 2. Timotheus 1, Vers 1, 2. Timotheus 2, Vers 1. Timotheus, was du von mir gehört hast, durch viele treue Zeugen, das vertraue Menschen an, treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das, was du gelehrt bekommen hast, was gültig ist, was die Wahrheit ist, was du von mir, Paulus, gehört hast, das vertraue jetzt anderen, vertrauenswürdigen, treuen Menschen an, damit sie es weitersagen. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe. und führe ein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Ihr merkt, wie wichtig dieses Thema für Paulus ist. Haltet fest an der Wahrheit. Haltet fest an Jesus und seinem Wort. Wir lesen das in 2. Thessalonicher 2, dass Menschen mit üblen Täuschungen verführen. Und jetzt kommt die Begründung, warum manche Menschen das tun. Weil sie nicht der Wahrheit glauben wollen, die sie retten könnte. Hier fällt plötzlich ein Blick in das Gesicht dieser Leute, in das Herz dieser Leute. Menschen, die nicht an die Wahrheit von Jesus glauben wollen, verbreiten Halbwahrheiten, falsche Lehren, die andere Menschen vom Glauben und von Jesus abziehen. Und Paulus schreibt, weil das so ist, wird Gott eine große Blindheit über sie kommen lassen und sie werden all die Lügen glauben. Die, die die Lügen verbreiten, sind hinterher so blind, dass sie ihre eigenen Lügen glauben. Es ist ein Zeichen der letzten Zeit, so lesen wir es in der Bibel, und wir merken das auch zunehmend, auch wenn ich nicht sagen kann, wo wir auf der Zeitskala der letzten Zeit sind. Aber das nimmt zu, dass Gottes Wort immer mehr in Frage gestellt wird. Und das nicht so sehr von säkularer Seite, nicht so sehr von Menschen, die gar nicht an Gott glauben, das gab es auch im letzten Jahrzehnt, der Gotteswahn als Buch, ein unmögliches Buch, voller Lüge, und er glaubt es selber. Sondern die Lügen, die falschen Lehren kommen im Bereich der Gemeinde auch. Von theologischer Seite. Und längst nicht alles, was sich klug und modern anhört, ist Gottes Wort. Vieles davon ist inhaltsleere Sicht von Gott, seiner Kirche und seinem Wort. Auch klug daherkommendes, akademisch untermauert, kann ganz, ganz leer sein. Glaubt an dieser Stelle keinem Titel und vielleicht auch nicht Facebook und anderen Medien. Wir müssen es an der Bibel prüfen. Vieles, was sich klug und modern anhört, geht voll an Gottes Wort vorbei. Werner de Boer, der evangelische Theologe, sagte, Menschen werden von Gott der Macht des Irrtums preisgegeben, weil sie nicht zum Glauben an die Wahrheit kommen wollten. Auch hier wieder, dass sie wollten es nicht. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt, um durchblicken zu können, bei aller Bescheidenheit und Demut, aber eine entscheidende Voraussetzung für dich und mich ist, willst du und will ich der Wahrheit glauben? Wer das nicht will von vornherein, der wird den Lügen, die ihm vorgebracht werden, und auch den eigenen Lügen glauben. Wir müssen glauben wollen. Wir müssen die Wahrheit suchen wollen. In Römer 1, Vers 21 schreibt Paulus das so. Obwohl diese Menschen von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Sie hatten einen klaren Blick von Gott. Und eigentlich wussten sie auch um die Wahrheit der Bibel. Aber sie haben sich entschieden, sie wollten Gott nicht als Gott verehren und sie wollten Gott nicht danken, ihm nicht die Ehre bringen, die er verdient. Stattdessen fingen diese Menschen an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Gott bestraft solche bewusste Lüge, solch ein bewusstes Vertauschen, da wo Gott nur seinen Platz haben kann, einen Menschen oder eine eigene Idee hineinzustellen. Gott bestraft es mit Dummheit, mit falschen Gedanken, mit Irrsinn, mit verfinstertem Verstand. Wie oft trauen wir uns in unserer Gesellschaft, wo Toleranz ein wichtiges Wort ist, und ich habe vorhin von Liebe gesprochen, wie oft trauen wir uns zu sagen, das lehrt aber Gott und Gottes Wort. Immer mehr Menschen verstecken sich und verstecken ihren Standpunkt zur Wahrheit der Bibel und zu Jesus aus Angst, bei Menschen anzuecken und Anstoß und Widerspruch zu ernten. Dann trauen wir Christen uns vielleicht nicht mehr, den Standpunkt der Bibel, der unverrückbar ist, festzuhalten und auch davon zu sprechen. Ich werde gleich darüber sprechen, was das für Standpunkte sind und was es eben nicht ist, an dem wir festhalten. Es geht um falsche Lehren und es geht um die Treue zu Gottes Wort. Und ich fange zuerst damit an, um was es nicht geht. Das ist meine Sicht der Dinge und ich habe sicherlich nicht alles verstanden. Und es ist auch nicht vollständig. Aber ich glaube, wenn es darum geht, haltet fest an der Wahrheit, dann geht es nicht um zweit- oder drittrangige Fragen. Zu diesen Fragen des zweiten, dritten Ranges in der Bedeutung müssen Gemeinden sehr wohl eine einige gemeinsame Sicht bekommen. Aber da glaube ich nicht, dass Paulus meint, dazu haltet fest an der Wahrheit und kämpft dafür. Es geht ja um Lehren, die andere von Jesus und vom Glauben wegbringen. Und ich zähle einfach einiges auf und vielleicht schockiert dich das jetzt. Ich warne dich schon mal vor. Aber ich glaube, das hier sind zum Beispiel nicht die zentralen Aussagen, mit der mein Heil steht oder fällt und auch deins nicht. Bei diesen Punkten brauchen wir Demut und Liebe, auch den anderen in seiner Sicht stehen zu lassen. Vielleicht irre ich an diesen Punkten oder irrst du an diesen Punkten. Und ich glaube, es geht nicht um unsere Sicht und unser Verständnis der Taufe. Wann sie, wie und wo geschehen soll. Sondern es geht um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. So funktioniert zum Beispiel auch die Arbeit der Evangelischen Allianz, dass man so ein Thema, was nur zu Streit führen würde und was nicht entscheidet, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, einfach in die zweite Reihe zurücksetzt und sagt, darüber reden wir jetzt nicht, sondern über das Gemeinsame, das Evangelium, den Glauben an Jesus. Und ich glaube auch, es geht nicht um viele ethische Fragen, so wichtig diese auch sind und bleiben und wir eine klare Sicht brauchen. Aber auch hier gibt es an der einen oder anderen Stelle einfach Geschwister, Christen, die es anders verstehen. Es geht auch nicht um unsere Sicht zu Corona und den Maßnahmen. Es geht nicht um die Frage, ob Gott die Welt in exakt 6x24 Stunden erschaffen hat, was ich für persönlich für gut möglich halte. Aber hier brauchen wir nicht kämpfen. Jesus wird uns an der Himmelstür, wenn der Himmel eine Tür hat, nicht fragen, hast du an diese Lehre der 6x24 Stunden geglaubt oder nicht? Aber glaubst du daran, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist? Wie er es gemacht hat, werden wir im Himmel vielleicht sehen, vielleicht die Biologen unter uns. Vielleicht wird es uns aber gar nicht mehr interessieren. Ich sage nicht, dass die Themen unwichtig sind, aber das sind nicht die zentralen Themen, wo wir sagen, hier müssen wir dran festhalten, hier geht kein Weg dran vorbei. Es geht auch nicht um die Theologie der Entrückung, dieser Lehre, die in den Brüdergemeinden so wichtig war und vielleicht auch noch ist, und sie haben auch ihre Bedeutung, dieses Thema wieder ans Licht zu bringen. Aber wir brauchen uns nicht streiten, wie, wann und wo Jesus wiederkommt und was danach passiert, was davor passiert. Andreas hat uns das vor 2 Wochen gesagt. Wir wissen es nicht und wir werden es erleben. Aber die entscheidende Frage ist doch, kommt Jesus wieder und bist du bereit oder nicht? Es geht auch nicht um die Frage, ob wir beim Lobpreis aufstehen oder beim Beten oder beim Lesen des Wortes Gottes. Es geht nicht um die Form unserer Frömmigkeit, sondern es geht um unseren Glauben an Jesus. Bei den falschen Lehren, ich sage es noch einmal, geht es um Menschen und Lehren, die den Glauben anderer zerstören und die Menschen schaden. Hier gibt es keine Diskussion. Haltet fest an der Wahrheit. Alles, was den Glauben anderer zerstören kann, und sei es noch so klug formuliert, und alles, was Menschen schaden kann, das müssen wir zurückweisen. Und bei den anderen Dingen brauchen wir vielleicht mehr Demut, als wir es hatten, und mehr Sicht, dass der andere vielleicht an der Stelle klüger und weiser ist als ich selber. Bei den Thessalonichern waren es zum Beispiel diese Dinge. Es gab Menschen, die lehrten, Jesus ist doch schon längst gekommen. Der Tag des Herrn kommt nicht. Vergesst es. Und was passiert damit? Damit ist alle Hoffnung weg. Und Paulus sagt, haltet fest an der Wahrheit, der Tag des Herrn kommt. Und es ist eine Lüge, es ist etwas, was Menschen im Glauben zerstört und Menschen schadet, zu sagen, Jesus ist schon gekommen. Du hast falsch geglaubt, es ist alles umsonst. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Oder andere in Thessalonich in der Gemeinde haben diese Konsequenz aus der Lehre von Paulus gezogen, dass Jesus wiederkommt. Sie sind in eine Lethargie, man könnte sie auch Faulheit nennen, verfallen, in eine Gleichgültigkeit und haben gesagt, toller Job, Jesus kommt bald wieder, vielleicht morgen. Wofür heute arbeiten? Wenn er morgen nicht kommt, wofür morgen arbeiten? Und sie haben schlichtweg nicht mehr gearbeitet. Sie haben all ihre Verantwortung niedergelegt für das Evangelium und für Menschen. Dahinter steckt die falsche Lehre, Jesus kommt überhaupt nicht wieder. Gustav Heinemann wusste es. Die Herren dieser Welt, die gehen und kommen nicht wieder. Aber unser Herr Jesus kommt. Wenn Jesus nicht wiederkommt, haben wir keine Hoffnung. Dann müssen wir einfach das Beste aus unserem Leben machen, egal was es kostet. Wir müssen alles rausquetschen. Wir haben doch nur diese 30, 40, 50, 70, 80 Jahre. Danach ist aus. Was macht das mit unserer Ethik? Was macht das mit unserer Liebe und Verantwortung? Dann brauchen wir nicht diesen Planeten schützen und die Umwelt. Es ist doch sowieso alles vorbei. Was für eine Lüge steckt dahinter? Oder eine ganz gefährliche Lehre unserer Tage und Jahre. Und die kommt von Theologen und kommt bis in die freikirchlichen Bereiche hinein und ist schon da. Die Lehre, es braucht keinen Sühnetod von Jesus für unsere Schuld. Jesus sei nicht für unsere Schuld gestorben, sondern an der Bosheit der Menschen. Und hat einfach Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Platz zu sein. Nein, Jesus ist nicht gestorben für deine und meine Sünden. Das ist eine ganz moderne theologische Behauptung. Und diese Behauptung zieht jedem den Glaubensboden unter den Füßen weg. Wenn Jesus nicht für meine und deine Sünden gestorben ist, um sie zu vergeben, dann werden wir nie bei Gott ankommen. Wir werden nie ewiges Leben haben. Es gibt dann keine Rettung. Und das ist so ein Punkt, wo wir vehement aufstehen müssen und sagen müssen, nein, das darf nicht gelehrt werden. Es bleibt dabei, Jesus starb für meine und deine Sünden. Und nur durch diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus können wir Heil und Vergebung erfahren. Passend zu dieser falschen Lehre kommt die Lehre, dass Jesus gar nicht auferstanden ist. Da kann ich nur mit Paulus sprechen, dann sind wir die größten Dummköpfe, die auf diesem Planeten rumlaufen, wir Christen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube so hohl und leer und dumm, dass man es gar nicht mehr beschreiben kann. Mit der Auferstehung von Jesus liegt unsere Hoffnung begründet. Weil Jesus tatsächlich auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, wenn wir gestorben sind. Wir werden zu Jesus gehen, wenn wir an ihn glauben, weil Jesus auferstanden ist. Und ich nenne als letztes noch ein auch modernes Argument gegen den Glauben der Bibel und gegen die Wahrheit der Bibel, dass die Jungfrauengeburt Jesu nicht wahr sein könne und nicht wahr ist. Aber wenn das nicht wahr ist, dann ist Jesus auch nicht Gott. Dann ist Jesus nicht Gottes Sohn und dann kann Jesus uns auch nicht retten. Und merkt ihr, das sind zentrale Punkte, an denen müssen wir festhalten. Wenn wir das nicht tun, dann schwimmt alles weg. In anderen Dingen können wir uns in Liebe und Demut vielleicht stehen lassen und sagen, du siehst es etwas anders als ich. Wir werden es bei Jesus sehen. Aber das entscheidet nicht über den Glauben, über das Heil, sondern das ist vielleicht zweitrangig oder drittrangig. Und noch einmal, versteht mich nicht falsch, diese Themen halte ich nicht für unwichtig. Und ich bin auch dafür, auch da, aber mit viel mehr Demut oder mit Demut Standpunkte zu beziehen. Ich will es zusammenfassen, diese zentrale Wahrheit mit den Worten eines Freundes von dieser Woche. Und Thomas, du schaust vielleicht jetzt zu. Du hast mir gesagt, sag das in deiner Predigt. Auf deiner letzten Wegstrecke, todkrank im Hospiz, hast du Jesus als deinen Retter ganz persönlich gefunden und angenommen. Und merk dir, wie nah mir das geht. Und du gehst trotz allen Schmerzes nach deinem Tod zu Jesus in den Himmel. Und dann hat Thomas mich gefragt, sag mir, wie ist der Himmel? Und wo ist der Himmel? Und da wurde ich ziemlich wortkarg, weil ich sagen musste, wo, weiß ich nicht. Wie, ich ahne was. Aber zwei Dinge weiß ich. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Da, wo der auferstandene Christus ist, da ist der Himmel. Offenbarung 21, da wo Gott bei den Menschen wohnt, da ist der Himmel. Und ein zweites weiß ich, und dann habe ich Offenbarung 21 gelesen. Im Himmel wischt Gott uns Menschen die geweinten Tränen ab. Im Himmel gibt es keine Schmerzen und keine Krankheit und keinen Streit und keinen Tod. Und all das werde hohl und leer, wenn Jesus nicht tatsächlich Gottes Sohn wäre, wenn Jesus nicht tatsächlich für deine und meine Sünden gestorben wäre und wenn Jesus nicht verstanden wäre. Daran glauben wir. Beim Festhalten an der Wahrheit geht es um diese unaufgebbaren Inhalte des Evangeliums. Es ist ein klarer Aufruf Paulus zur Treue zu Jesus und zu seinem Wort. Lebt für Jesus, lebt Jesus nach, folgt ihm nach. Und es geht nicht um das Kämpfen für Glaubenssätze ohne Liebe. Das haben wir lange genug in den letzten Jahrtausenden oder Jahrhunderten gehabt. Das war tote Orthodoxie, das war Dogmatismus und Krieg an manchen Stellen. Es geht nicht um Glaubenssätze, sondern es geht um Jesus Christus, den Retter und Herrn. Und es geht um sein Wort. Und dabei geht es um Wahrheit und Liebe, so wie Jesus uns es vorgelebt hat. Lasst uns einander wirklich da Mut machen, an dieser Wahrheit festzuhalten und an diesem Glauben an Jesus, aber auch an der Liebe. Und da, wo es nötig ist, bei diesen zentralen Dingen, können wir mit Martin Luther tatsächlich stehen und sagen, an diesen Punkten, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Es gibt Dinge, da können wir nicht anders. Und es gibt Dinge, die dürfen wir nicht zur Diskussion stellen. Die sind nicht interpretierbar. Die sind fest. Und das ist die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er hat diese Welt erschaffen. Jesus ist gestorben für unsere Schuld und auferstanden. Und lebt. Und wer an diesen Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Das gilt. Und das gilt auch dir, Thomas. Gott verspricht dir das. Und Gott verspricht dir das. Und Gott verspricht dir das. Und ich wünsche uns den Mut, da wirklich aufzustehen und zu sagen, daran glauben wir und daran halten wir fest und dafür kämpfen wir, nicht mit Waffen und wir schlagen uns auch nicht mit Argumenten, Aber wir halten daran fest und weisen auch andere Lehren zurück und sagen, es ist eine Lüge in diesen zentralen Punkten. Ich komme zum Schluss mit dem Abschluss vom 1. Thessalonicher Brief. Dort schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 23 und 24, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt oder untadelig sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Gottes Treue ist der Anker für unsere Hoffnung. Gottes Tat, Jesu Tat am Kreuz, da ist der Anker unseres Lebens, unserer Hoffnung festgemacht. Auf diesen Gott hoffen und vertrauen wir. Er, der uns berufen hat, garantiert uns, ich bin treu und stark und ich bringe dich bis an diesen Punkt, auf den du zulebst. Er wird halten, was er versprochen hat. Und ich sage noch einmal, was es bedeutet, auf dieses Kommen von Jesus vorbereitet zu sein. Es bedeutet, das Evangelium zu verbreiten, Bedürftigen zu helfen, die Gemeinde aufzubauen. Wir leben bis zum letzten Tag unseres Lebens, bis wir sterben oder bis Jesus wiederkommt, leben wir in der Verantwortung für Jesus und für sein Reich, für seine Gemeinde und für Menschen. Und ein Leben unterhalb dieses Anspruchs für Jesus, trotz aller Schwächen und Fehler, die wir haben. Aber wenn wir sagen, so leben wir nicht, ich muss nicht verantwortlich sein. Wer unterhalb dieses Anspruchs lebt, sagt Paulus, verschwendet sein Leben. Da geht es nicht um Leistungen und um Zahlen und was du Tag für Tag bringen musst, sondern es geht um unser Herz. Und das ist das Entscheidende. Wenn es nicht in deinem und meinem Herzen ist, für Jesus, für sein Reich, für seine Gemeinde und für Menschen zu leben, dann ist mein Leben verschwendet. Und du kannst dich selber fragen, wie es mit deinem Leben aussieht. Nochmal, nicht Leistung, sondern dein Herz. Und deshalb lade ich dich ein und lade ich uns ein. Lasst uns das aufs Herz nehmen, für Jesus zu leben bis zum letzten Tag unseres Lebens und sein Reich mitzubauen, da wo Gott uns die Gelegenheit schenkt, in seiner Gemeinde mitzuarbeiten und Menschen zu lieben und ihnen das Evangelium sagen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir aus den letzten anderthalb Jahren der Krise und aus allen anderen Krisen der Kirchengeschichte lernen müssen. Die Verantwortung für Menschen. Und genau das ist unsere Gemeindelosung, Vision. Wir sind eine Gemeinde, in der möglichst viele Menschen Jesus finden und gerne miteinander Jesus nachfolgen. Das muss in unserem Herzen sein. Und dann ist es gelingendes Leben. Amen.